Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Das letzte Mal vor den Sommerferien und ich wollte etwas nachholen oder ergänzen. Ich hatte vor wenigen Wochen ein Gespräch mit Anita Hafif, einer Frau aus Israel, und habe mit ihr über die Situation jetzt gerade in Israel gesprochen. Und da kam natürlich die Frage auf, warum nicht auch einmal eine Stimme oder ein Eindruck aus Palästina, so schwer das auch immer ist. Da habe ich mich ein bisschen auf den Weg gemacht und bin aber nicht direkt erfolgreich geworden, aber indirekt erfolgreich, nämlich habe einen Gesprächspartner, einen Kollegen hier in Berlin, Simon Kunze vom Berliner Missionswerk, der gerade vor wenigen Tagen zurückgekehrt ist von einer längeren Reise. Davon wird er mir erzählen, seine Eindrücke, die dann keine jetzt direkt authentisch palästinensischen sind, aber eben doch sehr intensive Eindrücke, die er gewonnen hat. Und im Spiegel seiner Eindrücke kann ich vielleicht das eine oder andere rückfragen oder auch selber neu verstehen. Jetzt wollen Sie sich mal selber vorstellen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein kann an einem sehr heißen Tag. Simon Kunze, Berliner Missionswerk. Was steckt dahinter genau? Was tun Sie? Was machen Sie hier? Was ist Ihre Aufgabe?
Ich bin ein Ostreferent im Berliner Missionswerk. Und das Berliner Missionswerk gehört zur Landeskirche, nicht nur zur Berlin-Brandenburgischen Landeskirche, sondern auch zur Landeskirche Anhalts. Und wir sagen manchmal so ein bisschen verkürzt, wir sind sozusagen das Außenamt dieser Landeskirchen. Das heißt, wir halten einfach Kontakt zu den Partnerkirchen, die es ja gibt, die es auch schon teilweise sehr lange gibt. Es gibt Partnerschaften, die gehen historisch zurück bis ins 19. Jahrhundert. Auch die zu unserer Partnerkirche in Palästina, Jordanien zum Beispiel. Das heißt, bevor es das Berliner Missionswerk gab, seit den 70er Jahren, gab es schon diese Partnerschaften, die Missionsvereine aufgebaut haben. Und wir sind dafür zuständig, dass diese Partnerschaften gut laufen. Also wir halten den Kontakt dahin, wir sind regelmäßig dort zu Besuch, wir tauschen uns über unsere Arbeit aus. Wir haben auch Freiwillige aus Deutschland, die in den verschiedenen Partnerländern dann auch sind und da kirchliche und diakonische oder schulische Arbeit machen. Und wir haben auch Freiwillige aus diesen Ländern hier bei uns. Das ist ein ganz wichtiger Kontaktpunkt, dass Menschen eben die kirchliche Arbeit hier kennenlernen aus den Ländern, beziehungsweise unsere Freiwilligen die kirchliche Arbeit dort kennenlernen. Und das ist so meine Aufgabe, das für den Bereich Nahost zu koordinieren.
Ganz schön viel Koordination.
Viel Koordination,
gerade diese Reverse, also diese zweiseitigen Wege. Viel Organisation, viel Gespräch. Und jetzt waren Sie aber dort. Wo waren Sie denn genau? Erzählen Sie mal, wie lange und was für Stationen haben Sie in Ihrer Reise hinter sich gebracht?
Also es ist so, dass ich vor allen Dingen in der südlichen Westbank bin, in der Nähe von Bethlehem. Wir haben neben diesen Partnerschaften zu der Kirche dort auch noch eine Schule, die wir betreiben, also wo das Berliner Missionswerk ein Träger ist. Und diese Schule ist genau in Beit Jalla, die heißt Talita Kumi. Die kennen auch manche, vor allen Dingen hier im Bereich Berlin-Brandenburg wird dafür regelmäßig kollektiert. Also man hört dann davon in Kirchengemeinden. Das ist schon vielen Menschen ein Begriff. Und das ist auch so ein großer Teil meiner Arbeit, diese schulische Arbeit zu begleiten und konzeptionell voranzubringen, mit den Leuten dort vor Ort zu überlegen, wie wir unsere Arbeit ausrichten und was gerade aktuell wichtig ist. Und das war auch jetzt Anlass der Reise. Wir haben einen sogenannten Schulverwaltungsrat für Talita Kumi. Und da ist eben dann die Schulleitung dort vor Ort vertreten. Das ist eine palästinensisch-deutsche Schulleitung. Da sind wir als Berliner Missionswerk vertreten. Da ist aber auch die deutsche Vertretung eben mit dabei. Da ist auch unsere Partnerkirche mit dabei. Und da war ich eben jetzt, um eben noch vor dem Krieg mit Iran-Israel, bevor der angefangen hat, die Situation zu beraten. Da hat uns natürlich sehr das Thema beschäftigt, wie sieht das aktuell aus? Wie können wir unsere schulische Arbeit in einer Zeit gestalten, die eben von wahnsinnig vielen Konflikten belastet ist? Das war der eine Anlass. Der andere war, dass es jährlich Partnerschaftstreffen gibt, unserer Partnerkirche dort, der sogenannten ELC Jahel, Evangelisch-Lutherische Kirche Jordaniens und des Heiligen Landes. Das ist unsere Partnerkirche dort vor Ort. Und die hat viele Partner weltweit. Und einmal im Jahr lädt die alle Partner ein, um eben auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Also diese Partnerschaften, die bestehen ja daraus, dass man gemeinsam oder auch miteinander oder füreinander betet, dass man auch sich unterhält und berät zur Arbeit hier und dort. Und das machen wir eben vor allen Dingen bei diesen sogenannten KOKOP-Sitzungen einmal im Jahr, wo die Partner zusammenkommen. Das waren die Hauptanlässe. Und dann habe ich eben auch noch Gespräche geführt mit einzelnen Personen. Ein wichtiges Gespräch war zum Beispiel mit einem Vertreter der Rabbis for Human Rights. Das ist eine israelische Menschenrechtsorganisation, wo wir gerade gucken, wie wir enger zusammenarbeiten. Und ich habe auch jemanden besucht. Das ist auch ein wichtiger Arbeitsbereich von einem ökumenischen Begleitprogramm, EAPI, ökumenisches Begleitprogramm für Palästina und Israel. Und da entsenden wir für 3 Monate Menschen, eigentlich vom Grundgedanken her nach Israel und Palästina, aber es hat sich so entwickelt, dass diese Begleitung in der Westbank stattfindet, weil sie dort besonders notwendig ist. Und diese ökumenische Begleiterin habe ich dort auch besucht.
Okay. Ja. Mhm. Ein ganz schöner langer Rahmen, ja. Großer Rahmen. Mhm. Ich versuche mal so ein paar Fäden daraus zu ziehen aus diesem ganz schönes Knäuel. Mhm. Erstens, was ich manchmal Menschen sage, gerade auch so den jüdischen Gesprächspartnern, was in der Öffentlichkeit, gerade in Deutschland, gar nicht so bekannt ist, dass wir als evangelische Kirche eigentlich eine doppelte Solidarität verspüren. Einerseits ganz starke Verpflichtung auch Israel gegenüber, aber auch Glaubensgeschwister unter den Palästinensern. Mhm. Weil ich oft erlebe in der Öffentlichkeit, dass man gar nicht weiß, dass da auch Christen dabei sind. Mhm. Diese Vorstellung Araber gleich Muslime ist doch, glaube ich, weit verbreitet. Mhm. Erleben Sie das auch oder habe ich da nur ungebildete Gesprächspartner vor mir? Also Sie haben ja wirklich tiefe und intensive Gesprächspartner christlich-arabischer Herkunft und Prägung.
Ja, es ist schon so, dass natürlich ist die Gesellschaft in der Westbank auch sehr stark muslimisch geprägt. Insofern kann man das auch gut verstehen, dass man das gar nicht so im Blick hat, dass nur dort auch Christen leben. Aber natürlich kommen wir ja sozusagen als Christen dort auch her. Und dann kann es einen ja auch so sehr nicht überraschen, dass dort auch Christen leben. Aber andererseits kann man, glaube ich, sagen, die stehen nicht so im Fokus in diesem Konflikt, und das ist auch eine Chance, weil die sowas sind wie auch Dritte in diesem Konflikt. Ich weiß immer nicht genau, so stiegen sie ja ein, was ich von dem Begriff doppelte Solidarität halten soll. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze den für mich selten, weil der auch dann eine Schiene aufmacht, wo man in dieser Konfliktlinie denkt. Also es gibt da die jüdischen Israelis und es gibt da die Palästinenser, und dann sind das zwei Größen, die gegeneinander stehen, und irgendwie ist man hier als jemand, der aus Deutschland kommt, mit beiden nett, und dann findet man das immer wunderbar. Aber so einfach ist es ja nicht. Also es gibt, das sagten Sie auch schon in der Frage, ja eben nicht nur diese beiden Größen per se, sondern es gibt viele Konfliktlinien oder auch Unterscheidungslinien sowohl in der israelischen Gesellschaft. Und dann gibt es die natürlich auch in der palästinensischen Gesellschaft. Und es geht damit, glaube ich, ein bisschen verloren. Also man reduziert den Konflikt sehr stark auf diesen Hauptkonflikt, den man natürlich in erster Linie immer wahrnimmt. Aber man nimmt sich damit auch viel, viel weg an Möglichkeiten und Optionen. Wenn man aber im Blick hat, diese Gesellschaften sind in sich nochmal viel vielfältiger, als man das hier auch in den Medien mitkriegt, dann hat man auch nochmal eine andere Arbeitsbasis und auch eine Basis, um da vielleicht für mehr Verständnis hier zu sorgen und auch besser arbeiten zu können. Ja. Okay. Wenn wir uns Gedanken machen darüber, dass es eben in der Westbank, neben den Größen, die man sehr stark wahrnimmt, das sind die Palästinenser und das sind auch jüdische Siedler in dieser Region Westbank, die dort auch verstärkt siedeln und auch mittlerweile recht kämpferisch siedeln, dass es da eben auch Christen gibt, die auch in einer Minderheitssituation leben, dann ist das auch wichtig, glaube ich, wahrzunehmen. Aber es bietet auch die Chance zu sagen, was spielen wir da eigentlich für eine Rolle als Christen? Also was spielen wir für eine Rolle in dieser Region, die sehr konfliktgeprägt ist, und können wir da auch eine gute Rolle übernehmen? Und ich glaube, daran arbeiten wir auch zusammen mit unseren Partnern, also mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Daniens und des Heiligen Landes. Aber es ist eben beides. Es ist einerseits diese Chance zu sagen, wir sind nochmal was anderes. Wir sind auch eine andere Größe in dieser Gemengelage. Aber es ist auch immer wieder herausfordernd.
Weil man auch eine kleine Gruppe
ist. Weil man eine kleine Gruppe ist. Und weil man eben auch, sage ich mal, wieder in besonderer Weise auf dem Präsentierteller ist. Also es gibt dann auch manchmal Situationen, wo die palästinensischen Christen auch merken, sie stehen unter besonderer Beobachtung. Also es gibt.
Und inwiefern?
Inwiefern?
Sind ja auch nochmal, vielleicht auch nochmal eine kurze Ergänzung. Die palästinensischen Christen sind ja auch in sich sehr unterschiedlich.
Ja.
Es gibt die alten historischen Kirchen.
Ja.
Und dann gibt es aber auch die Kirchen, wie glaube ich die lutherische, die dann aus einer Mission im 19. Jahrhundert entstanden ist, wenn ich das richtig weiß.
Genau. Ja.
Also, aber das ist ein Nebengedanke. Was meinen Sie mit ist unter Beobachtung? Also, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was man hier in deutschen Medien relativ gut mitkriegt, sind die Fraktionen und die Unterschiede innerhalb der israelischen Gesellschaft, die Debatten, die es da gibt.
Ja.
Also pro Netanyahu und dagegen.
Ja.
Das kriegt man von der palästinensischen Seite jetzt als interessierter Zeitungsleser nicht so richtig mit.
Ja, weil natürlich Palästinenser auch bei uns in den Medien überhaupt nicht repräsentiert sind. Das hat Gründe in Palästina, das hat aber sicher auch Gründe, die zu suchen sind in unserer Medienlandschaft. Man hört, wenn man was über Israel-Palästina hört, über den Konflikt, dann auch immer auch etwas zur israelischen Haltung. Das ist nicht der Fall, dass man auch etwas hört zur palästinensischen Haltung. Man hört dann nicht Mahmoud Abbas dazu. Ja, da gibt es kein Statement, sondern das gibt es dann von der israelischen Regierung. Insofern ist das hier viel präsenter und ist natürlich auch ein Problem in der Wahrnehmung, weil das ist nicht ausgeglichen. Und tatsächlich kriegt man aber auch nicht mit, was es für Friktionen gibt innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, die palästinensische Gesellschaft ist auch nicht so frei organisiert wie die israelische Gesellschaft. Das heißt,
es gibt dort, wo man was sagen kann.
Wo man, genau, auch nicht mehr in der Form, wie es mal der Fall war. Es sind dort auch viele arabische Israelis oder Palästinenser, die im Kerngebiet Israels leben, inhaftiert worden, weil sie eben Dinge gepostet haben, die als Befürwortung des Terrorismus gelten. Und das war relativ schnell der Fall, Das waren nicht immer Posts, die jetzt irgendwie pro Hamas waren, sondern die einfach auch teilweise kritisch waren gegenüber der israelischen Politik. Und das ist insofern auch ein interessantes Thema, wie Meinungsfreiheit in Israel gerade funktioniert. Aber natürlich ist die Meinungsfreiheit dort in einem anderen Maß gegeben als in der palästinensischen Gesellschaft, wo das heikel ist, sich ganz frei zu äußern. Und was ich meinte damit war, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, die Christen, die palästinensischen Christen, es gibt ja viele Konfessionen in Jerusalem zum Beispiel, orthodox, monophysitisch, diophysitisch, lutherisch etc., also alle möglichen Spielarten, die sind ganz gut darin, sich auch zusammenzuschließen, damit sie eine starke Stimme haben, und die besuchen in der Regel auch den israelischen Präsidenten einmal im Jahr, das ist auch ein gutes Signal im Grunde. Die haben das auch gemacht nach dem 7. Oktober 2023 und haben dort eigentlich auch Stellung bezogen als Palästinenser. Also haben auch gesagt, dass sie den Krieg, der da ja schon anhob im Gazastreifen, dass sie dazu Gesprächsbedarf haben, dass sie auch sich Sorgen machen um ihre palästinensischen Schwestern und Brüder im Gazastreifen. Interessanterweise wurde das in der palästinensischen Gesellschaft sehr kritisch wahrgenommen, dass überhaupt ein Teil oder Palästinenser zum israelischen Präsidenten gehen und dort eben vorsprechen. Das lag auch daran, dass das Pressebüro sehr schnell etwas veröffentlicht hat dazu und das dann so aussah, als wäre das sozusagen ein Gespräch, wo eben palästinensische Christen der israelischen Regierung die Hand reichen. In einer Situation, wo man in der Westbank extrem aufgerieben war und einfach gesehen hat, dass im Gazastreifen sehr viele Palästinenser sterben. Und nun kann man fragen, und du kannst dich vielleicht vorstellen, dass das spielte eine Rolle, dass das Christen waren. Das wäre anders, denke ich, kommuniziert worden, wenn das die Mehrheitsgesellschaft, die muslimische Mehrheitsgesellschaft gewesen wäre. Und das war schon eine heikle Situation. Andererseits sind Christen dort grundsätzlich sehr angesehen in der Westbank in Palästina. Seit also schon vor Gründung von Israel und Palästinas gab es dort schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Christen, die Schulen gegründet haben, die diakonische Arbeit gemacht haben, kirchliche Arbeit gemacht haben und wo auch allgemein grundsätzlich akzeptiert wird, die gehören hier hin. Trotzdem gibt es manchmal Situationen, wo man merkt, ah ja, man ist doch hier Minderheit. Ja. Und wie gesagt, das sind die Risiken, die ich beschrieben habe, aber das sind eben auch die Chancen. Also es, und diese Situation, die ich geschildert habe, die schildert ja beides eigentlich. Ne? Die schildert die Chance, dass nur so eine Community von Christen dorthin geht und auch in so einer Konfliktsituation mit dem israelischen Präsidenten redet, ist ja erstmal gut von außen betrachtet. Aber man muss eben auch mitkriegen, es ist risikobehaftet in Palästina selbst.
Bevor ich jetzt noch ein paar andere Fäden rausziehe aus dem großen Themenknäuel. Eine ganz praktische Frage. Sie sind da rumgereist. Wie kann man sich das vorstellen? Also das war natürlich nach dem Beginn deutlich vom 7. Oktober. Also der Krieg läuft ja in Gaza schon. Mhm. Aber es war vor den Angriffen Israels und dann der USA auf den Iran. Mhm. Wie sind Sie denn da gereist? War das schwierig? War das einfach? Mussten Sie sich ständig ausweisen? Sind Sie mit dem Auto gefahren? Öffentliche Verkehrsmittel? Wie sind Sie rumgekommen?
Ja, man hat ja so seine Vorstellung von der Situation in einem Land, wo man weiß, irgendwo herrscht da Krieg und manche wissen auch nicht ganz genau, wo ist nur eigentlich der Gazastreifen, wo ist die Westbank? Das ist dann irgendwie alles eine Gemengelage. Und natürlich, der Gazastreifen, der ist ja sagen im Südwesten abgegrenzt und dann genau auf der anderen Seite vom Kernland Israel ist dann die Westbank. Also das ist überhaupt nicht weit entfernt. Es sind knapp 80, 100 Kilometer. Also insofern ist das wirklich keine Entfernung im Grunde. Es ist fast skurril, dass man in der Westbank, vor allen Dingen in der südlichen Westbank, also um Bethlehem rum, von diesem Krieg ganz wenig mitkriegt, außer eben über die Medien und natürlich über die Menschen, die darüber sprechen und das natürlich in einer anderen Intensität wahrnehmen als wir hier. Aber wenn man zum Beispiel durch Beit Jala läuft, dann und nicht wüsste, was in den Nachrichten gesprochen wird und berichtet wird, dann könnte man meinen, das ist gerade Friedenszeit. Ja, kann man sich vielleicht nicht so gut vorstellen, aber Beit Jala ist ein schöner Ort, wo man doch von diesem Konflikt erstmal auf den ersten Blick eben doch verschont bleibt. Dabei ist es auch in der Westbank sehr konfliktiv. Die israelische Regierung oder Teile der israelischen Regierung haben ja auch signalisiert, dass sie gerne die Westbank für sich beanspruchen wollen, also für Israel, also dass auch annektieren möchten und nicht nur sozusagen besetzt lassen möchten. Und es gibt jüdische, nationalreligiöse, radikale, auch schlicht gewalttätige Siedler, die das auch verstehen als Aufruf, Gewalt zu üben gegenüber Palästinensern, die dort in Dörfern leben, die dort als Hirten tätig sind. Und die erleiden gerade sehr viel. Also es gibt Gegenden, die eben sehr stark leiden unter dieser zunehmenden Gewalt dieser nationalreligiösen Siedler. Das ist teilweise eine politische Bewegung, also diese Siedlerbewegung, die eben auch tatsächlich in Anspruch nimmt, das ist unser Land und die Palästinenser, die sollten woanders leben, wo auch immer. Aber man hört das ja auch mittlerweile von in Regierungsverantwortung stehenden Menschen, dass die doch eigentlich noch genug arabische Länder haben, wo sie hingehen könnten. Also das ist eigentlich krass. Also man spricht ja im Grunde, ohne es zu benennen, von Deportation und Vertreibung. Das muss man sich auch deutlich vor Augen führen, dass das ist, was dort gerade stattfindet oder anfängt. Und wir wissen eigentlich alle nicht genau, worauf das hinausläuft. Das alles unter dem, unterhalb Gazas. Wir beobachten alle noch diesen Gazakrieg. Jetzt vor kurzem haben wir geschaut auf Israel und Iran und haben gehofft, dass das nicht komplett implodiert, die Situation. Und alle, die die Situation ein bisschen kennen, die wissen auch darum, dass die Situation in der Westbank kritisch ist und dass es auch nicht absehbar ist, dass mit dieser Regierung, mit dem Kabinett Netanyahu, das wesentlich besser wird. Weil, wie gesagt, das ist eben auch die Politik, die die mehr oder weniger offiziell verfolgen, ohne zu sagen, was das am Ende bedeutet. Ne? Also insofern gibt es auch viel Gewalt in der Westbank, und in den letzten 2 Jahren sind dort auch hunderte Menschen gestorben, getötet worden durch israelisches Militär, durch Einsätze, die dort verstärkt stattfinden, aber eben auch durch Siedler. Jetzt gerade sind wieder Palästinenser getötet worden durch jüdische Siedler. Das ist schon extrem. Das haben wir so auch dort noch nie erlebt.
Ja, ich kann,
und vor allen Dingen, also nur ja, um das auch mal einzuordnen, geografisch, weil ich sagte ja irritierenderweise, in Beit Shana fühlt man sich trotzdem relativ sicher. Also das ist eben vor allen Dingen in Nablus, Jenin, Masafa Yatta, das sind so Orte, wo man dann eben doch, und Hebron natürlich, wo man diese Gewalt sehr stark erfährt, und dann einzelne dörfliche Strukturen, die eben auch sehr stark leiden unter dieser Struktur, Beit Shana, Bethlehem gerade nicht. Das ist so. Mit dieser Schizophrenität leben wir da.
Hm. Ja, ich hätte mir herbeifantasieren können, dass, obwohl das ja alles nicht viel Land ist, hm, und alles doch sehr eng beieinander ist, dass man in der Westbank vom direkten Krieg in Gaza nicht so viel mitbekommt. Hm. Und natürlich auch schon gar nicht, aber das war dann nach ihrer Reise, von so Angriffsflügen auf den Iran. Hm. Wovon man aber hier doch häufig und regelmäßig liest und hört, ist eben die zunehmende Gewalt von nationalreligiösen Siedlern, mhm, aus Israel gegen Palästinenser. Mhm. Kriegt man das denn mit, wenn man da als Deutscher herumreist, oder wird einem das erzählt? Oder merkt man so in der Stimmung, dass die angespannt ist? Oder ist das auch eher etwas, was Sie dann gehört und gelesen haben? Oder haben Sie da selbst auch eine direkte Erfahrung gemacht?
Mhm. Also ich habe zum Beispiel mal erlebt, wie ein palästinensischer Hirte, der eben einfach seine Schafe nur aufs Feld getrieben hat, wie der auch belästigt wurde von 2 jungen jüdischen Siedlern. Die waren wirklich jugendlich. Und das sah so aus, dass die eben zunächst mal mit ihrem Jeep darum fuhren und die Schafe auch unruhig gemacht haben, sich dann auch näherten und eben sozusagen geschimpft haben und sich präsentiert haben. Und das war die Situation, wo ich da war, wo auch noch jemand da war von den Rabbis for Human Rights, also Israelis, die eben friedensbewegt sind und auch dazu da, um solche palästinensischen Hirten zu schützen, und die intervenierten dann. Also die sind dann auf die zugegangen, was mir in der Art und Weise gar nicht möglich gewesen wäre, weil ich da nicht weder die Sprachfähigkeit zu habe, noch habe ich die Autorität und Kompetenz. Dann, ich bin kein Israeli, ich kann da nicht sagen, was macht ihr eigentlich, lasst ihn in Ruhe. Und es ist uns geboten, dass wir unseren Nächsten hier auch in Frieden seine Schafe weiden lassen. Also diese Rabbis for Human Rights haben dann interveniert, und das auch sogar erfolgreich.
Wie kann man sich das vorstellen? Sind da so 3-4 jüdische, also Rabbiner, die dann direkt da losgehen? Oder wie kann man sich diese Situation vorstellen?
Kann man sich so vorstellen, dass das waren tatsächlich 4 Vertreter der Rabbis for Human Rights. Das sind auch nicht alles Rabbiner, das sind teilweise auch einfach Menschen, die sich in dieser Organisation engagieren und dann eben auch Begleitung machen von palästinensischen Hirten oder Dorfbewohnern. Und die sind dann da erstmal, und dann geht man mit dem Hirten da durchs Feld. Und es kann eigentlich auch eine ganz friedliche Stimmung sein. So war es auch zu Beginn. Und als dann diese Siedler eben angefahren kamen, da sind die relativ schnell auf die zugegangen und haben eben sich quasi zwischen den Hirten gestellt und diese beiden jüdischen Siedler. Und haben auf eine Art und Weise mit denen gesprochen, die offensichtlich überzeugt hat, dass das jetzt eher ungünstig wäre und auch vielleicht gar nicht richtig. Ich weiß nicht genau, was in denen vorgeht. Und die sind dann auch weitergefahren. Die sind zurückgefahren. Ja, insofern war das eine gute Erfahrung. Also es war eine, die schon bedrohlich war. Es war mir nicht deutlich, wie geht das hier aus. Und am Ende ist es aber gut ausgegangen. Die sind dann eben weggefahren. Ja, es kann anders ausgehen. Es ist auch teilweise anders ausgegangen. Es gibt auch mittlerweile in der Nähe von unserer Schule, gibt es das sogenannte Machruhrtal, da gibt es auch Siedlungsbewegungen. Und da gab es auch Angriffe. also tatsächlich auch tätliche Angriffe. Und da haben viele, die unserer Schule verbunden sind, auch Land. Und die trauen sich dort nicht hin. Also die spüren sehr stark, sie können ihr Land nicht mehr bewirtschaften. Weil sie eben da bedroht werden. Und das hat dann natürlich zieht einiges nach sich. Ne? Also auch wenn man sein Land nicht mehr bewirtschaftet, dann hängt da auch irgendwann das Nutzungsrecht dran und das Eigentum. Also das ist eine problematische Entwicklung. Also es kann dann am Ende auch dazu führen, wenn sie ihr Land nicht mehr bewirtschaften können aufgrund dieser Gewaltsituation, dann verlieren sie möglicherweise auch ihren Anspruch. Ja? Das kommt
weil
hinzu.
Ja, weil das nicht einfach immer in ein Grundbuch eingetragenes Land ist.
Ja.
So habe ich das mal wahrgenommen, sondern auch auf Gewohnheitsrecht genau. Basierend ist.
Das ist. Also ich habe gehört, das ist mit das komplexeste auch Eigentums- und Landrecht, was es gibt weltweit, weil eben sich auch überlagern verschiedene Rechtsansprüche oder Rechtsvorgaben auch noch
Rechtskulturen.
Rechtskulturen. Engländer waren dort, Jordanier, Osmanisches Reich. Also das ist alles mitgeschleppt und nur hat auch Israel kein großes Interesse, glaube ich, das kann man so sagen, dort für Rechtssicherheit zu sorgen. Das heißt, das ist für alle Palästinenser ein Grundproblem, dass sie eben auch in so einer ungewissen Rechtssituation leben. Ja.
Aber jetzt, weil Sie es gerade erwähnt haben, komme ich doch noch einmal auf Ihre Schule zurück, Talita Kumi. Da erinnere ich mich, dass ich ungezählte Male das in den Abkündigungen im Gottesdienst angekündigt habe und für die Kollekte geworben habe. Insofern ist das auch schon für mich lange bekannt. Das ist ja eine Schule, die eben nicht nur alleine, glaube ich, von Ihnen als Berliner Missionswerk getragen wird, aber eben auch. Mhm. Und es ist eine Schule für palästinensische Mädchen und Jungs. Mhm. Auch der Lehrkörper ist, glaube ich, palästinensisch.
Teils.
Vielleicht erzählen Sie ganz kurz was sozusagen zur Orientierung zu dieser Schule, weil das schon was Besonderes ist. Mhm. Ich wüsste nicht, ob es das noch ein zweites Mal gibt. Mhm. Eine von Deutschland aus mitgetragene, mitfinanzierte, mitunterstützte Schule. Und dann aber die eigentliche Frage, wie ist denn da heute Schulalltag möglich? Wie prägt die Situation um die Schule herum eben das Leben? Können die Kinder kommen? Können die Lehrkräfte kommen? Wie gestaltet man einen ganz normalen Schulalltag in einer so unalltäglichen Situation?
Ja.
Das sind meine beiden Fragen. Aber erstmal so zur Orientierung. Was ist das eigentlich?
Tatsächlich ist das was Besonderes. Also ich meine, wir betreiben hier auch evangelische Schulen. Dann gibt es auch deutsche Auslandsschulen. Aber dass jetzt ein Missionswerk oder ein ökumenisches Zentrum eben in einem anderen Land noch eine solche Schule betreibt, ist schon was Besonderes. Wir haben sowas wie eine Schule, die ähnlich funktioniert, das ist die sogenannte Schmidt-Schule, die ist in Ostjerusalem, die wird getragen vom Deutschen Verein für das Heilige Land. Das ist unser katholisches Pendant, also auch eine Schule, die eben von Deutschen dort getragen wird und auch von einem kirchlichen Träger. Aber ja, ich finde, insofern ist das ein Stück weit was Einmaliges oder mindestens was Besonderes. Ich war auch überrascht, dass das so eine große Rolle spielt. So lange mache ich das ja auch noch nicht. Das sind 3 Jahre und ich kam aus dem Gemeindepfarramt und hatte schon Hintergrund Nahost, also habe länger dort gelebt, habe auch Arabistik studiert. Aber ich war überrascht, wie stark dieser Anteil an meiner Arbeit ist, schulische Arbeit, ja, und wie stark ich mich dann da auch reinfinden muss. Heute finde ich es aber sehr gut, weil natürlich an dieser schulischen Arbeit sich ganz viel entzündet an Schönem und auch an Kompliziertem und das eine sehr reizvolle Aufgabe ist. Also wir haben dort um die 800 Schülerinnen, relativ groß. Diese Schule hat nächstes Jahr ihr 175. Jubiläum, also die ist auch schon eine ganze Weile dort vor Ort. Also auch das eben, bevor es nun Staat Israel gab oder Palästina, war diese Schule schon da. Ist aber auch ein bisschen gewandert, war in Jerusalem, ist dann irgendwann aufgrund auch der politischen Situation nach Beit Shalla gekommen. Und tatsächlich sind an dieser Schule, und das ist auch besonders und nicht so üblich, überhaupt keine Deutschen oder Kinder von Diplomaten.
Ne? Keine Auslandsschule.
Keine Auslandsschule im Sinne von, also keine Auslandsschule im Sinne von, da kommen deutsche Schülerinnen hin. Trotzdem gehört es zum deutschen Auslandsschulwesen und wird auch hier von Deutschland aus mitgetragen vom Auswärtigen Amt. Aber das ist eben schon eine Besonderheit. Das heißt, und dann, gut, wären wir nur offen für alle möglichen Konfessionen und Menschen, die dort leben. Aber klar ist, wir sind in Palästina. Das ist auch unterhalb der palästinensischen Schulbehörde. Das heißt, die Schüler, für die wir dann am Ende da sind oder die unser Klientel sind, das sind Palästinenser. Und interessant ist auch, dass wir als lutherische Schule nur sehr, sehr wenig Lutheraner haben, weil davon gibt es da nicht so viele. Das ist max 1% lutherische Schüler. Das sind vielleicht 30% christliche Schüler und das sind knapp 70% muslimische Schülerinnen, die wir dort haben. Und das hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr geändert. Also vor 20 Jahren war das noch anders. Da war das tatsächlich auch noch eine lutherische Schule mit einer Mehrheit von christlichen Schülerinnen. Und das hat sich nun doch geändert. Das hängt auch ein Stück weit, das kann man annehmen, da gibt es jetzt keine Statistik zu, die mir vorliegt, aber das hängt sicher auch mit der Situation zusammen. Die gehen, sind oft die Christen, die haben viele Kontakte in andere Länder, vor allen Dingen Christen aus Bejala haben viele Kontakte nach Chile oder nach Südamerika und gehen dorthin. Und viele Muslime, glaube ich, bleiben. Und außerdem merkt man es natürlich mehr, wenn nun ein paar Christen gehen, die doch da eine Minderheit sind, spiegelt sich das sehr schnell dann auch in unseren Schülerinnenzahlen wieder. Also das ist schon eine Umbruchssituation, in der wir gerade leben. Wir sind halt weiterhin eine kirchliche Schule, die aber mittlerweile für viele muslimische Schülerinnen da ist.
Auch wenn es natürlich bedenklich ist, wenn es weniger Christen werden, einfach dadurch, dass viele das Land verlassen, aus bekannten Gründen, ist es ja doch aber auch ein Ausweis dafür, dass die Schule gut anerkannt ist, wenn so viele muslimische Kinder in eine christliche Schule gehen. So selbstverständlich ist das ja auch nicht.
Nein, und das ist auch, eigentlich ist das auch eine Entscheidung. Also die Schule hat einen sehr guten Ruf. Also wenn man sich da vorstellt, auch als jemand, der mit der Schule Talita Kumi zu tun hat, dann kennt die erstmal jeder und dann irgendein Cousin haben die da auch drauf. Also die haben persönliche Erfahrungen gemacht mit der Schule und die spielt auch im öffentlichen Bild eine Rolle. Also zum Beispiel haben die, das ist einem sicher ja auch nicht so bewusst, die haben eine Pfadfindergruppe. Das spielt dort eine sehr große Rolle in Palästina, die Pfadfinder. Und die treten um Weihnachten rum auch immer öffentlich auf. Das heißt, die sind auch sichtbar. Die kennt man. Und dann haben die auch deshalb einen guten Ruf, weil anders als die staatlichen Schulen oder auch die Schulen der UN-Flüchtlingsorganisationen, die auch immer einen sehr guten Ruf hatten, hatten wir jetzt nicht so viel Probleme in den letzten Jahren mit Streiks aufgrund von Einbußen in den Gehältern. Also das ist ein wichtiges Thema in Palästina. Palästina gilt als eins der Länder mit den besten Ausbildungsmöglichkeiten im arabischen Raum. Die haben auch als sehr genderbewusstes Ausbildungssystem. Also die haben sehr viele Frauen, die studieren und Abschlüsse machen. Das ist eigentlich toll, hat aber sehr gelitten auch unter der ökonomischen Situation, die ja schwierig ist, weil alle Steuermittel, die gehen über Israel rein und dann ist das nicht immer so, dass die weitergeleitet werden. Und ja, man hat dort sicher auch in Palästina ein Problem mit Korruption. Also insofern haben die finanzielle Probleme, die wir nicht haben. Wir werden getragen vom Auswärtigen Amt. Also der deutsche Staat gibt dort relativ viel Geld rein, entsendet auch, Sie hatten gesagt, ob da auch deutsche Lehrkräfte arbeiten. Ja, 8 haben wir jetzt gerade da. Die entsenden eben auch Lehren dort, tragen auch deren Gehalt. Also insofern ist das ein wichtiges Fund, von dem wir leben. Und andererseits leben wir eben von Zuschüssen der Landeskirchen, von Kollekten, für die hier dann regelmäßig gesammelt werden und wo wir uns auch immer viel wünschen und von Spenden. Ja, das sind unsere Standbeine. Ja.
Es ist lustig, nur mal so zwischendurch, was man alles plötzlich so erfährt, wenn man mal jemanden, der da war, in Ruhe erzählen lässt. Alleine so ein Detail, dass die Pfadfinder eine große Rolle spielen in Palästina, ist ja schon nochmal, öffnet sich ja nochmal den Weg für eine Normalität, die man so gar nicht drauf hat. Ich hatte das irgendwann mal gehört und schon wieder vergessen und weckt so ein bisschen den Sinn für auch eben nicht nachrichtenwürdige Normalität, die es in solchen Ländern eben auch gibt.
Ach so, und vielleicht darf ich das noch kurz erzählen, nur als Anekdote. Ich hoffe, das kommt jetzt, kriegt jetzt keiner ein ganz falsches Bild. Aber ich war auch da, das hatte ich vorhin gar nicht erzählt, Ende Mai zum Abitur. Also da gibt es dann eine Abiturfeier. Und es ist immer spannend gewesen jetzt in den letzten Jahren, wie feiern wir das eigentlich? Also wie werden wir dem auch gerecht, dass nur im Gazastreifen Krieg ist? Und das war eine sehr schöne und auch sehr ausgelassene und fröhliche Abiturfeier. Also wo man nur auch nicht unbedingt merkt, das ist Kriegssituation. Und das war aber auch gut zu sehen, dass die Jugendlichen da nur auch einfach ihr Leben leben und ihnen auch wichtig ist. Abi und das ist gut.
Das und dazu haben sie auch ihr gutes Recht und die Eltern sind froh, dass das Kind das geschafft hat.
Ja.
Dann soll man sich auch darüber freuen dürfen. Jetzt aber doch die Frage, wo haben Sie gemerkt, dass der Krieg in Gaza, die gesamte Anspannung in der gesamten Region dort, aber eben auch die Zunahme an Repressionen durch oder Angriffe durch israelische Siedler, wo kommt das im Schulalltag an? Oder versucht man doch möglichst die Kinder davor zu schützen und einfach ganz normal Schule zu sein?
Hey, das ist eine gute Frage. Also, und wir versuchen, wenn ich es auf den Begriff bringen will, also ich glaube, wir versuchen ganz normal Schule zu sein. Und wir sind auch ein gewisser Schutzraum. Und wir merken aber auch, wir können nicht mehr ganz normal Schule sein, wenn wir dieses Problem nicht auch bearbeiten. Denn das ploppt irgendwo auf. Also es ploppt auf, was die in den sozialen Medien sehen. Es ploppt auch auf, was die erfahren an Checkpoints. Und das reicht völlig aus. Also wer mal lange an einem Checkpoint gestanden hat, in der Westbank und auch erlebt hat, was es bedeutet, dort als Palästinenser zu stehen. Das ist was ganz anderes, als wenn wir beide da durchfahren. Das ist schon eine Demütigung, die man da auf Dauer erfährt und die irgendwo bleibt. Und einerseits ist es so, dass die Schülerinnen, glaube ich, bei uns in der Schule Wertschätzung erfahren. So hoffe ich. Also bin nicht immer dabei, aber es ist schon so ein Ort, wo sie, glaube ich, normales Leben und auch Wertschätzung erfahren. Und wo sie das auch mal außen vor lassen können. Insofern gehen wir da auch nicht ganz direkt rein. Und wir merken auch, wenn man das macht, ist das ein ganz schön schwieriges Thema, vor allen Dingen in der deutschen Auslandsschule, weil die Vorurteile sind es ja auch nicht immer, aber es wird dann auch zu Vorurteilen, gegenüber Israel, gegenüber jüdischen Israelis, die sind natürlich auch bei unseren Schülern da und die verstärken sich auch gerade. Und da ist auch viel Ablehnung und Hass da. Das muss man auch wahrnehmen. Es ist so, dass die gerade erleben, dass im Gazastreifen Palästinenserinnen getötet werden durch israelische Soldaten. Es ist auch so, dass sie erleben, in der Westbank gibt es Gewalt, die ausgeht von jüdischen Siedlerinnen, auch eine israelische Politik, die sie bedrückt. Und so kommt es vor, dass zum Beispiel ein Geografielehrer aus Deutschland eben über das relativ eigentlich harmlose Thema sprechen will, wo nur eigentlich wir verortet sind und dann auch darauf hinweist, dass es den Staat Israel gibt. Und da erntet er schon mal Widerspruch, auch an unserer Schule. Also das wird an vielen Schulen so sein in Palästina. Es wird auch andersrum so sein in Israel, dass wenn man dort erwähnt Palästina, das gibt es einfach nicht. Also in beiden Ländern hat man eigentlich das Phänomen, dass die, gegen die man da gerade Krieg führt, dass es die eigentlich gar nicht gibt.
Das ist natürlich, das ist im ganz normalen Geografieunterricht, wo man einfach sagt, hier ist die Landkarte, das ist da, das ist da.
Ja.
Da fängt es schon
an. Da fängt es schon an.
Und wo würden Sie sagen, ist es sinnvoll oder vielleicht auch nicht sinnvoll, dann gleich mit dem großen Wort Antisemitismus zu kommen? Das ist ja ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Inwieweit fördert dieser Konflikt auch hier bei uns in Deutschland wirklich Judenhass? Also in dem Sinne richtig ideologisch gefestigten Judenhass im Sinne von Antisemitismus? Oder würden Sie, gerade wenn Sie ja mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sagen, da passe ich erstmal auf mit dem Begriff Antisemitismus. Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich würde anders versuchen, oder die Lehrkräfte versuchen anders damit pädagogisch umzugehen.
Ja, also die haben zumindest, sind sie damit umgegangen, was ich auch gut finde. Also man kann ja sowas dann auch nicht im Raum stehen lassen. Irgendwo müssen die Jugendlichen ja auch damit umgehen, dass es diesen Staat Israel gibt. Und die werden ja, können das ja selber nicht gut sortieren, wenn sie denken, den gibt's nicht und trotzdem ja, sind sie ja damit konfrontiert, dass es das gibt. Also in der Schule gab es dann einfach Gespräche dazu und es gab dann sogar ein Gespräch mit dem Leiter der Schule dazu, der ihnen eben auch erklärt hat, ähnlich wie ich gerade, es ist ein Staat, der existiert und damit müssen wir hier auch umgehen. Und das ist eine Realie, auf die wir uns hier beziehen und damit müssen wir hier leben. Was wir nun davon halten, dazu kann man dann sprechen, aber das ist das, was wir vermitteln. Ja, so, das ist nur der erste Schritt. Und damit wird es trotzdem Schülerinnen geben, die die Welt dann nochmal ein bisschen anders sehen, die das vielleicht auch in ihrem Elternhaus oder bei Freunden oder wo auch immer nochmal anders vermittelt bekommen. Am Ende muss man aber wahrnehmen, das gibt es als Phänomen und wir werden das nicht wegerklären oder auch nicht argumentativ bearbeiten können, sondern da muss man, glaube ich, an die Gefühlswelt ran, auch ein bisschen an die Frage ran, wie können sich Schülerinnen hier eigentlich auch frei äußern. Und das ist ja das, was wir wollen. Also wir wollen ja auch nicht sagen, das wollen wir hier nicht hören. Das wäre, glaube ich, fatal. Sondern es geht darum, dass die über ihren Druck, ihre Nöte, ja,
auch ihre Wut.
Ich wollte auch gerade sagen, auch über ihren Hass auch sprechen können, wenn man es denn so einsortiert. Aber es ist einfach auch notwendig, dafür den Raum zu bieten. Und wir gehen jetzt auch an, weil es ja auch darum geht, wie gehen wir damit um, langfristig, und ich glaube, das ist eine langfristige Aufgabe. Wir gehen an eine Kooperation mit dem sogenannten Holy Land Trust. Das ist eine palästinensische Organisation, die sitzt in Bethlehem. Die ist uns auch verbunden, also wir kennen die zu denen haben wir Vertrauen, die zu uns. Und die haben wir eingeladen, mit denen haben wir einen Kooperationsvertrag geschlossen, dass die einen Workshop anbieten, jetzt im kommenden Schuljahr mit 20 Mädchen unserer Schule, weil wir arbeiten im Bereich Versöhnung, Friedensarbeit, aber auch Stärkung von jungen Frauen in Palästina. Und die bieten einfach für die Gesprächsmöglichkeiten an, Ausdrucksmöglichkeiten, literarische Ausdrucksmöglichkeiten, schauspielerische Ausdrucksmöglichkeiten, machen mit denen Ausstellungen, stellen denen Frauen vor, die in Palästina politisch und gesellschaftspolitisch aktiv sind, um für die auch gute Rollenbilder vorzustellen. Und da erhoffen wir uns jetzt erstmal was von, dass die darüber auch den Raum gewinnen, sich politisch zu äußern und zu dem, was wir auch gerade gesagt haben, auch zu ihrer Wut, auch zu allem, was sie belastet, aber dann auch dahin zu kommen, dass man mit einem gewissen Rückgrat auch weitergehen kann und auch weitergucken kann, dass man, ich sag's mal, zukunftsfähig wird, ja, dass man nicht an dieser Wut hängen bleibt, sondern auch irgendwo für sich weitergeht. Das wäre mir wichtig. Antisemitismus, also es ist eine wichtige Debatte, weil die Schulbücher, die wir nutzen, Das sind ja auch Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde, die sind auch teilweise problematisch und die erzählen dann auch von den Juden, die aus Europa gekommen sind, aber es wird eigentlich nicht deutlich, was die für Verfolgung erfahren haben. Und dort wird eigentlich dann auch nur berichtet, dass die den Menschen, die dort schon gelebt haben, die Häuser weggenommen haben. Und das ist ja ein Teil der Wahrheit. So, aber natürlich ist das sehr anknüpfungsfähig für antisemitische Vorstellungen, weil die kommen dort als Größe hin, die eigentlich komisch ist, die hat keine Geschichte. Plötzlich sind diese Menschen aus Europa da und das sind eben großenteils verfolgte Juden aus Europa. Und das wird den Schülerinnen nicht vermittelt auf eine Art und Weise, dass sie damit umgehen können. Und ich denke, da entstehen dann schon bei solchen Schülerinnen auch sowas wie Verschwörungstheorien, sowas wie, das ist eine große Macht, die da irgendwie über uns kommt und auch eine große Ohnmacht. Und das ist eigentlich etwas, was wir verhindern wollen. Aber natürlich kann man da nicht auch, das sollte man anders verhandeln, als jetzt damit irgendwie Antisemitismus vorzuwerfen, weil die leben in einer Situation, wo sie auch wirklich mit dem Konflikt und mit dieser Gewalt umgehen müssen. Von Antisemitismus finde ich es deshalb überhaupt nicht hilfreich, an der Stelle zu sprechen, auch wenn das antisemitische Muster befördert. Misstrauisch werde ich, wenn hier in Deutschland, in Europa Menschen sich dazu äußern und auf eine Art und Weise auch Solidarität mit den Palästinenserinnen bezeugen, wo ich denke, warum ganz genau ist das dein Thema? Also da würde ich immer drauf gucken und auch mir überlegen, weil es kann ja wunderbar sein, also man kämpft für Menschenrechte und dann kämpft man auch für die Palästinenserinnen und auch für ihre Menschenrechte. Aber es ist, glaube ich, schon immer ganz gut, auch aufzugucken, warum beschäftigt das dann manche Menschen auf doch so eine herausragende Art und Weise. Und da werde ich, da bin ich doch immer ein bisschen wachsam. Und da gibt es tatsächlich auch antisemitische Mechanismen und Erklärmuster, die sind wirklich klar erkennbar, auch aus unserer christlichen Tradition. Also da ist dann plötzlich davon die Rede, dass Israel quasi repräsentiert unseren Kapitalismus oder was auch immer. Und dann eben nicht nur ein normales Land ist, was eben, sage ich mal, auf eine Art und Weise gegen Menschenrechte verstößt, wie wir es gerade sehen, was ja furchtbar genug ist, sondern plötzlich werden die zum Symbol für alle Übel der Welt. Und ich denke, das bedient schon antisemitische Muster, dass das finde ich, dagegen muss man auch argumentieren hier. Da muss man dann auch sagen, bei aller Palästina-Solidarität, die ich auch mittrage natürlich, weil ich dort auch tätig bin, muss ich dann auch sagen, das hilft uns hier nicht weiter.
Das ist dann ein israelbezogener Antisemitismus, so heißt dann das Fachwort. Und dann ist schon die Frage, warum ist das eigentlich genau dein Thema, finde ich sehr nachvollziehbar. Ja. Jetzt vielleicht nochmal der Schritt von den Schülerinnen und Schülern, mit denen Sie zu tun hatten und auch den Lehrkräften, zu der Konferenz, auf der Sie waren, den Gesprächen mit den erwachsenen Partnern. Ist Ihnen da was dasselbe nochmal begegnet, was Sie in der Schule wahrgenommen haben? Also dieser Druck, diese Anspannung, auch diese Empfindung dauerhafter, wiederkehrender Entrechtung und Demütigung, Wut und Hass. Oder nochmal was anderes?
Ich glaube, das begegnet mir da auch mit anderen Worten oder mit anderen Hintergründen. Aber diese Verzweiflung auch darüber, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und das ist ja eine Frustration, die sich jetzt nicht nur an Israel entzündet. Also ich glaube, wenig Menschen in der Westbank würden nur darauf hoffen, dass Israel jetzt einfach mal seine Politik ändert und sagt, wir kümmern uns um die Menschen, die eben auch hier leben. Und das sind auch die palästinensischen Christen und Muslime. Das wäre eigentlich die Aufgabe auch der israelischen Regierung. Die hoffen ja nicht darauf, dass sie das irgendwann machen. Aber der Frust ist auch groß, dass sie eben keine eigene Regierung haben, die für sie einsteht und sich um sie kümmert. Das ist das, was man dann auch im zweiten Gesprächsgang erfährt. Und das sorgt einfach für eine enorme Frustration, die absolut nachvollziehbar ist. Also wenn man keine Idee davon hat, wie es besser werden kann, wie die Situation auch gesellschaftlich und politisch mal so werden kann, dass man normal lebt. Und das ist ja das, was man da will. Also es ist doch wirklich klar, man will frei sich bewegen, man will nicht am Checkpoint drangsaliert werden. Man will nicht ewig darauf warten, dass man nur hier zu einer Konferenz darf und seine Erlaubnis, ein Visum dafür kriegt. Das ist alles sehr nachvollziehbar. Und natürlich will man auch keine Gewalt erleben. Das ist alles klar. Und insofern gibt es diesen Frust auf den verschiedenen Ebenen. Und das fängt damit an, dass man dann eben, dass mir zum Beispiel ein Mitarbeitender von einem Haus dort erzählt. Und das ist schon bedrückend, das zu hören. Der lebt in der Nähe von Beit Jala, in einem Flüchtlingslager. Und Flüchtlingslager klingt für einen immer so, das ist so ein Lager, wo Zelte sind. Das ist heute nicht so, sondern das ist eigentlich ein normaler, relativ normaler Wohnblock. Also der lebt in diesem Flüchtlingslager. Und er hat jetzt zum dritten Mal erlebt, dass israelische Soldaten seine Wohnung gestürmt haben nachts und er eben auch mit der Familie aus den Betten geholt wurde und er auch bedroht wurde. Also die standen da wirklich auch mit Waffen und haben ihn bedroht. Seine Frau hat geschrien, ihr wurde angedroht, wenn sie jetzt nicht aufhören zu schreien, dann nehmen wir ihren Mann mit und der bleibt dann auch erstmal bei uns. Die Kinder haben das gesehen. Das ist eine unglaubliche Demütigung, die erfahren und womit die Umgang finden müssen. Auch die Kinder, also das geht ja dann durch die Familie durch. Oder ein Kollege von mir hat mir eben erzählt von den Checkpoints, wie er das erlebt mit seinen Kindern. Er versteht sich relativ gut mit den israelischen Soldaten, die da sind, aber trotzdem erlebt er auch immer wieder Situationen, wo er denkt, eigentlich möchte ich nicht, dass meine Kinder mich jetzt in so einer Situation erleben. Und das ist eigentlich nicht gut. Das tut uns nicht gut. Und manchmal erlebt man es auch, dass Leute Zeug erzählen, wo man sagt, also, wo kommt das her? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Freund oder einem Bekannten, der mir relativ bald nach dem 7. Oktober, der mir da erklärte, dass das eigentlich kein Angriff war, der Hamas auf Israel, sondern eine militärische Auseinandersetzung. Und dann gibt es verschiedene Ebenen, auf die man da einsteigen kann. Und wir haben das dann auch eben durchgesprochen. Ich sagte, das war ein Angriff auf Zivilisten in Israel. Da wurden 1200 Menschen einfach auch wahllos ermordet. Das war doch keine militärische Auseinandersetzung. Aber er hatte das in den sozialen Medien anders gesehen und erklärte mir das auch mit der kurzen Anmerkung, dass man sich ja auch auf Medien nicht verlassen kann, die eben nicht soziale Medien sind, wo das doch alles sozusagen ungefiltert durchkommt. Das kennen wir ja hier. Dort spielt das nochmal eine andere Rolle, weil in Palästina gibt es ja tatsächlich wenig unabhängige oder keine unabhängigen Medien. Insofern spielen auch die sozialen Medien eine andere Rolle. Also insofern kann man sich auch erklären, warum spielen die Geschichten, die da vorgestellt werden, so eine große Rolle. Und das war schon, ja, das war schon eigentlich furchtbar, dann plötzlich zu sehen, dass man die Welt doch nochmal ganz anders sieht. Und das war kein Mensch, der radikal war oder der sonst schwierig war. Für den war das einfach so, dass ja auch alle Israelis Soldaten sind. Und er hat eben auch gesehen, dass da ja nur auch israelische Soldaten eingegriffen haben.
Wie gehen Sie damit um?
Dass ich schon an der Stelle habe ich widersprochen und gesagt, dass das nicht so war und dass das auch wichtig ist, wie wir über sowas sprechen und wir da auch genau sind in darüber, wie wir das beschreiben. Und er war auch in der Situation, dass ich das gut mit ihm besprechen konnte. Das ist ein kluger Mensch. Trotzdem sind wir irgendwann davon abgekommen. Er merkte, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Und ich habe dann mit ihm aber auch gesprochen über die Situation. Und irgendwann hat er auch noch mal gesprochen über seine persönliche Situation, was erhellend war und was eben vielleicht dann auch gut war, dass er noch mal sagen konnte, aus welchem Kontext er eigentlich spricht und aus welcher Situation er auch diese Wahrnehmung äußert, die natürlich nicht richtig sind, die auch eigentlich ein Stück weit menschenverachtend sind oder auch nicht anerkennen das Leid in Israel. Aber ich finde, auch da ist es eine andere Situation, als wenn jemand sowas hier sagt. Das ordne ich ganz anders ein. Ich nehme das ganz anders wahr und versuche da auch nicht, ich breche da nicht den Kontakt ab, wie ich das vielleicht hier tun würde, sondern ich bleibe im Gespräch und bin mit dem auch immer noch gut und denke auch, dass das war insofern trotzdem ein wichtiges Gespräch, als man dann eine persönliche Ebene gefunden hat, wo man auch nochmal über das gesprochen hat, was einem wirklich auf der Seele liegt, nämlich eben die Drucksituation als Palästinenser in der Westbank.
Jetzt würde ich gerne zum Schluss, gar nicht gerne zum Schluss kommen, ich könnte noch ewig Ihnen zuhören, aber würde gerne doch jetzt mal so den Bogen schlagen. Jetzt sind Sie wieder hier, seit 2 Wochen oder 3 Wochen?
Also Ende Mai bin ich wiedergekommen, also jetzt seit 4 Wochen fast. Ja. Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, Sie haben so viel erlebt, so viel gehört, so viel wahrgenommen, das ist gar nicht so leicht, wieder hier so zurückzukommen. Mhm. Aber Sie haben ja auch die Aufgabe, das, was Sie dort wahrgenommen haben, auch hier wirksam werden zu lassen. Ja, wie sind Sie wieder hier? Mit was für Gedanken? Wie schauen Sie jetzt auf Diskussionen in Deutschland, in der evangelischen Kirche zu diesem ganzen Riesenkonflikt? Hm. Hat sich was bei Ihnen verändert? Oder müssen Sie sich noch sortieren?
Ich glaube, auch hier hat sich was verändert, auch in der evangelischen Kirche, sowohl in der Kirche Berlin-Brandenburg als auch in der EKD. Als ich noch da war, gab es eine Pressemitteilung der EKD, die doch schon sehr deutlich benannt hat, die Menschenrechtsverletzungen Israels und auch das Leiden der Palästinenser, mit einer Deutlichkeit, wie ich das vorher nicht wahrgenommen habe und was auch sicher dem geschuldet war, dass es nun wirklich einen Stopp von Lieferungen gab in den Gazastreifen, dass wir auch nun tatsächlich mittlerweile hören und auch lesen von Schüssen auf Palästinenserinnen an diesen Ausgabestellen, die ja offensichtlich nun auch nicht keine Bedrohung darstellten, sondern auf sie wurde geschossen, um sie auseinanderzutreiben offensichtlich. Und also die Situation dort hat sich natürlich auf eine Art und Weise verschärft im Gazastreifen und auch das Unrecht, was ihnen widerfährt, wurde auf eine Art und Weise sichtbar, dass die EKD hier nochmal Stellung bezogen hat, was erstmal gut ist. Und es gab auch noch mal einen Brief hier vom Bischof Stäblein unserer Landeskirche an den Bischof der ELZL, also unserer Partnerkirche dort, den ich auch für wichtig halte, wo eben auch gesagt wird, wir als Landeskirche, wir sind ja eure Partnerkirche, ich trage hier sozusagen die Partnerschaft der Landeskirche mit. Und es wurde eben auch benannt, dass die Menschenrechtsverletzungen da sind Israels, und es wurde auch gesagt, dass die Kirche dort vor Ort eine wichtige Rolle spielt und dass man da eben auch mitgeht im Gebet und auch im Gespräch und eben mit dem, was notwendig ist. Das fand ich ein gutes Signal. Ja. Insofern, ja, hat sich was verändert. Und jetzt ist aktuell für mich einfach auch die Frage, wie arbeiten wir schulisch weiter? Wie arbeiten wir mit den Partnern gut weiter? Und wie arbeiten wir auch in diesem ökumenischen Begleitprogramm weiter, EAPI, weil das auch schwieriger wird. Das ist alles gerade sehr im Fluss, klingt sehr flapsig an der Stelle. Also es ist alles gerade vielleicht sogar auf dem Prüfstand. Wir müssen uns, glaube ich, gerade überlegen, wie lange wird uns diese Situation noch begleiten? Welche Arbeit ist möglich und vor allen Dingen, welche Arbeit ist wichtig und auch notwendig? Und die Frage stellt sich mir gerade doch ein bisschen neu.
Und haben Sie dann auch dieses Frustgefühl, das Sie bei Ihren palästinensischen Gesprächspartnern erlebt haben, vielleicht in etwas leichterer Form, aber so ein Gefühl auch von Vergeblichkeit, oder ist es bei Ihnen nicht so schlimm?
Also ich meine, auch bei den palästinensischen Partnern nehme ich wahr, dass die einerseits dieses Frustgefühl haben, andererseits dort auch ihre diakonische und schulische Arbeit machen und die auch mit einer großen Zielgerichtetheit machen und die auch ziemlich genau wissen, warum die Arbeit gerade wichtig ist. Und es gibt denen selber Kraft und tut denen, glaube ich, auch gut. Und ähnlich geht es mir eigentlich auch. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, du weißt ja gar nicht, was nur in der nächsten Woche ist oder nur in einem halben Jahr, aber gleichzeitig merke ich, dass die Arbeit, die wir dort machen, extrem wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger wird. Das betrifft also eigentlich alle Arbeitsbereiche. Die Partnerschaft gewinnt eine ganz neue Dimension, sogar auch zur Nilsynode, die ja Flüchtlinge haben aus dem Gazastreifen, wo wir auch deren Arbeit unterstützen, deren Flüchtlingsarbeit für die Gaza-Flüchtlinge. Auch die schulische Arbeit muss sich neu orientieren. Da haben wir jetzt einen Weg mit dem Holy Land Trust, EAPI, dieses Begleitprogramm. Da müssen wir was Neues finden. Und an sich ist es gerade auch ein Gefühl, ich kann da auch was tun. Das ist ganz gut.
Simon Kunze vom Berliner Missionswerk, Nahost, Westbank, Israel. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
Kann sehr gerne.
Gut nachvollziehen. Ganz viele Herausforderungen, richtig schwere Krisen, auch Leid. Und doch aber auch, habe ich jetzt von Ihnen vermittelt bekommen, auch ein Gefühl dafür, dass die Arbeit, die Sie hier an dieser Stelle tun, sinnvoll ist.
Vielen Dank für Ihr Interesse und für die Zeit.
Gerne, danke.